SWR 2 Forum.
Heute in Kooperation mit den 21. Internationalen Schillertagen, dem großen Festival am Nationaltheater in Mannheim. In diesem Jahr als Digitalausgabe mit vielen Veranstaltungen im Netz. Alle stehen unter dem Motto Zusammen. Auch dieses SWR 2 Forum gehört dazu, jetzt unter der Überschrift Zusammenreißen. Disziplin und Gehorsam in Zeiten von Corona. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Dietrich Brandt. Wir sprechen also über ganz vieles, das uns seit Beginn der Pandemie beschäftigt, jeden für sich und insgesamt als Gesellschaft. Solidarität zum Beispiel, plötzlich ein Kraftwort der Krise, über Einschränkungen im Alltag vermutlich und Konformität gegenüber Corona-Regeln, wie man es schafft, diese einzuhalten. Was für eine Form von Management braucht man dafür? Reicht Eigenverantwortung, also Selbststeuerung und Selbstmanagement inklusive Selbstdisziplin? Oder ist es doch eher so, wie Armin Laschet zu Beginn der ersten Welle sagte, es geht um Leben und Tod, deshalb müssen wir konsequent und hart bestrafen. Zum Beispiel, wenn man den Döner näher als 50 Meter an der Bude verspeist. Ist die Disziplinargesellschaft in der Viruskrise also mit Macht zurück? Auch über diese Frage sprechen im SWR2-Forum Professor Armin Nassehi, Leiter des Instituts für Soziologie an der LMU in München, Professor Thomas Macho in Wien, Direktor des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften und die Professorin Ute Frevert, Historikerin und Direktorin im Forschungsbereich Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Frau Frevert, Sie beschäftigen sich schon lange immer wieder auch mit Genderfragen. Was ist Ihre Beobachtung während dieser Corona-Zeit? Ist es Frauen leichter gelungen als Männern, die erforderliche Disziplin zu üben, oder war es eher umgekehrt?
Eindeutig geht diese Karte an die Frauen. Sie geht auch klassisch und historisch an Frauen, weil zur Disziplin gehört ja auch, dass man sich an Regeln hält, dass man nicht aufmuckt, dass man, ein altes Wort zu nehmen, brav ist. Und Mädchen werden bis heute eher dazu erzogen, brav zu sein, nicht aufzufallen, nicht die negative Aufmerksamkeit von anderen auf sich zu ziehen und passen sich diesen Ratschlägen mimetisch an. Und das hat man auch in der Krise gesehen. Die vielen Konflikte, die sich immer wieder entzünden, wenn Menschen im öffentlichen Raum diese Regeln verletzen, die uns nun vorgegeben sind, diese Konflikte entzünden sich meistens an männlichem Verhalten und nicht an weiblichem Verhalten. Frauen sind einfach sozusagen konditioniert, man kann das bedauern. In manchen Fällen ist es auch bedauerlich. Im Fall dieser existenziellen Krise hat es sich eher als ein Überlebensvorteil herausgestellt, dass wir uns wenigstens auf die Frauen verlassen können oder auf mehr Frauen verlassen können, sagen wir es so. Nicht auf alle Frauen und nicht auf alle Männer nicht verlassen können, aber auf mehr Frauen verlassen können als auf Männer.
Und wie schätzen Sie das insgesamt ein? Solidarität ist ja in der Viruskrise eben auch eine Frage der Disziplin. Sie haben es erwähnt, wie man sein Verhalten kontrolliert, dadurch Risiken und Gefahren minimiert. Haben wir da als Gesellschaft die Potenziale der Solidarität insgesamt bisher gut genutzt?
Ich finde, wir haben zunächst auch mal wieder Facetten der Solidarität wiederentdeckt, die uns über Jahrzehnte der Versorgung oder der institutionellen Solidarität durch den Sozialstaat ein bisschen verloren gegangen sind. Also, dass der Sozialstaat ein riesiges Experiment und auch ein sehr erfolgreiches Experiment in institutionalisierter Solidarität ist, das wissen wir alle. Aber das verlangt uns ja individuell nichts ab. Und was wir in der Krise gelernt haben, ist, dass wir als Bürgerinnen und Bürger ganz individuell auch solidarisch sein können und auch sind und auch sein müssen mit anderen Nachbarn, Familienmitgliedern, Kollegen, vielleicht auch Gastwirten, Friseuren, die unsere Solidarität auch brauchen. Und dass wir das nicht nur delegieren können an einen Staat, an ein Sozialsystem, das ist die neue Erfahrung dieser Krise. Eine Erfahrung, die, sagen wir mal, im 19. Jahrhundert, ich spreche ja jetzt hier auch aus historischer Perspektive, ganz selbstverständlich gewesen ist, wo innerhalb der Arbeiterbewegung der eine dem anderen geholfen hat, aufgrund einer ähnlichen Lebenssituation. Diese Erfahrung haben wir wieder neu gemacht und das ist historisch gesehen schon mal ein Fortschritt.
Wenn wir über Solidarität und Disziplin sprechen, Herr Nassehi, dann könnte man auch sagen, vielleicht mit einem soziologischen Begriff, sprechen wir über Regelkonformität. Insgesamt geht es um Steuerungsmöglichkeiten der Gesellschaft, auch der Politik. Von dort kommen in der Viruskrise Verordnungen. die darauf zielen, dass Leute sich zusammennehmen oder zusammenreißen eben, um auf diese Weise zusammenstehen oder zusammenhalten zu können, die Kurve der Viruslast gemeinsam abzuflachen. Darum geht es seit mehr als einem Jahr. Das ist ein gemeinsames Ziel der Allgemeinheit. Wie ist Ihre Wahrnehmung hierzulande? Wie steuert sich diese Gesellschaft insgesamt durch diese Viruskrise?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, wie sie das eigentlich tut und ob sie das eigentlich tut. Es ist ja doch erstaunlich, dass wir eigentlich an die Grenzen unserer Begriffe kommen. Also auf einmal ist Disziplin ein positiv besetzter Begriff, während die Bibliotheken inzwischen voll sind von disziplinkritischen oder kritisch der Disziplinargesellschaft gegenüberstehenden Formen. Wir erwarten also von den Menschen, dass sie sich selbst disziplinieren, um Handlungskoordination möglich zu machen, um solidarisch zu sein. Das geht ja wirklich in das Zentrum eigentlich unserer wichtigsten Begriffe. Also zum Beispiel, dass Freiheit immer auch bedeutet, mich so weit einzuschränken, dass die Freiheit der anderen nicht zu stark eingeschränkt wird oder meine Wünsche und meinen Willen zurückzunehmen, damit ich tatsächlich Freiheit erleben kann und die anderen das auch tun können. Oder Selbstverantwortung eben nicht heißt, dass ich tun kann, was ich will, sondern dass es eben bedeutet, mich selbst einzuschränken, also mich selbst zu regieren. All diese Begriffe, die man eher kritisch verwendet, scheinen jetzt eine Überlebensnotwendigkeit zu markieren. Und das ist ja schon eine spannende, ja, Verlagerung, könnte man fast sagen. Zur Kenntlichkeit entstellt, hätte Bert Brecht wahrscheinlich gesagt, wie schwierig es tatsächlich in komplexen Gesellschaften ist, Handlungen, und zwar sowohl kollektive als auch individuelle Handlungen, so zu steuern, wie wir uns das vorstellen. Die Eigendynamik der Gesellschaft und ihre Trägheit scheint stärker zu sein, als wir denken. Es scheint auch andere Dinge zu geben, die unser Verhalten steuern. Dazu gehören Habitus, Gewohnheiten, ja, vielleicht auch einfach die Erfahrung, dass wir nicht alles, was wir tun, sofort rational steuern und mit guten Gründen versehen können. Und das haben wir durchaus erlebt.
Also aus der Sicht des Wissenschaftlers, sagen Sie, ist das spannend, aber wie schätzen Sie es denn nun ein? In der Corona-Lecture, die Sie an der Universität in München gehalten haben, haben Sie ziemlich deutlich gesagt, dass man in der Pandemie eine Gesellschaft mit erheblichen Steuerungsproblemen sieht. Wer ist denn dafür nun verantwortlich? Wir alle, oder kann man das delegieren an diejenigen, die für die politische Steuerung der Krise verantwortlich sind?
Ja, ich glaube, dass wir es mit strukturellen Problemen dieser Gesellschaft zu tun haben. Ich meine, wir werden doch im Moment darauf hingewiesen, dass die künftigen Krisen, die kommen, zum Beispiel die Klimakrise, ganz offensichtlich nicht durch Einsicht in die Notwendigkeit, ganz offensichtlich nicht einfach durch die Formulierung von Zielen, nicht durch gutes Zureden gelöst werden können. Und das haben wir jetzt auch erlebt. Ich glaube nicht, dass da jemand dafür tatsächlich verantwortlich gemacht werden kann, sondern wir haben es mit einer Verantwortlichkeitsverschränkung zu tun, die es fast unmöglich macht, auch noch den Schuldigen genau zu bestimmen. Das heißt übrigens nicht, dass es mir nicht sofort einfallen würde, welche Fehler in den letzten 16, 17, 18 Monaten gemacht worden sind. Das ist damit nicht gemeint. Aber es sind keine Fehler, die, wenn man sie abgestellt hätte, diese Steuerung wunderbar funktioniert hätte.
Jetzt greife ich mal ein Wort auf, das Sie gerade benutzt haben, Herr Nassé, gutes Zureden, und reiche das quasi weiter an Sie, Herr Macho, weil vieles ja unter Corona-Regeln fällt. Also gutes Zureden fällt darunter. Man konnte die Kanzlerin oft hören, jeder kann ein Lebensretter sein. Die berühmte Formulierung ist gutes Zureden oder die Aufforderung des Bundespräsidenten, auf liebe Gewohnheiten zu verzichten, wenn wir nicht verlieren wollen, was wir lieben. Das ist vielleicht auch ein Ratschlag oder möglicherweise eine Ermahnung. Dann gibt es die Verordnungen, es gibt auch Verbote, wie etwa das Betretungsverbot. Ganz zu Beginn der Pandemie in Freiburg oder in Paris durfte man nur in einem bestimmten Umkreis um die Wohnung herum und zu einer bestimmten Uhrzeit joggen. Also wenn man sich dieses ganze Spektrum anschaut von Verboten, Warnungen, Ermahnungen, Ratschlägen, gutes Zureden, überzeugen wollen. Über welche Form von Disziplinierung sprechen wir eigentlich, wenn wir über das Befolgen oder Nichtbefolgen von Corona-Regeln reden?
Ja, wir sprechen eigentlich nicht über eine Disziplinierung, wie wir sie in den klassischen disziplinkritischen Werken kennen. Also wenn wir über die Disziplinargesellschaft bei Michel Foucault nachlesen, dann steht ihm was anderes vor Augen als das, was wir jetzt gerade erlebt haben. Was wir jetzt erlebt haben, hat eher die Gestalt eines großen Experiments in zwingend gebotener sozialer Synchronisation. Das heißt, die Menschen in die Lage zu versetzen, eine bestimmte Situation halbwegs ähnlich, manchmal auch im Widerstand und im Protest, aber jedenfalls halbwegs ähnlich interpretieren zu können. Und das ist schon die Bedeutung der Medien für das, was Cornelius Castoriadis Gesellschaft als imaginäre Institution genannt hat, also als etwas, das durch Imaginäres zusammengehalten wird. Und wenn ich mich erinnere an die vergangenen 17, 18 Monate, dann fällt mir vor allem ein, dieses jeden Abend die Tagesschau sehen, man kriegt die Corona-Extras, man kriegt die neuesten Zahlen, man kriegt einen Kurzkommentar von einem der jeweils bekannter werdenden Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen und reagiert darauf so ähnlich, wie die Nachbarn wahrscheinlich auch reagieren. Und das Witzige daran ist, dass man beobachten kann, so hat die Tagesschau wahrscheinlich immer funktioniert. Wenn der Moderator ausnahmsweise mal einen Witz gemacht haben, dann haben vielleicht 12 Millionen Menschen in Deutschland geschmunzelt und zwar ungefähr in derselben Sekunde. Das ist nicht nur ein Feld von sozialer, sondern fast auch schon von affektiver Synchronisation. Und das ist aber etwas, was notwendig ist und was über unsere klassischen Vorstellungen von Benimmregeln oder gar Warnungen, Mahnungen, Befehlen hinausgeht. Amüsant fand ich diese Versuche, erst mit den 3 A's und jetzt mit den 3 G's, die Themen möglichst einfach zu formulieren, um diese Synchronisation überhaupt stattfinden lassen zu können. Und wenn wir das jetzt insgesamt anschauen, dann muss man schon sagen, dann hat diese Art von ungeplantem Sozialexperiment eigentlich erstaunlich gut funktioniert. Und ein möglicher Grund dafür, warum es gut funktioniert hat, ist, dass wir es ohnehin schon seit langem so praktizieren und machen.
Und was davon funktioniert denn besonders leicht? Also das gute Zureden oder doch die Verbote? Oder es sind ja eigentlich Befehle im Grunde genommen, die Verbote?
Ja, die Befehle, große Verbote sind immer auch haben Befehlsform. Ich hatte deshalb nicht das Gefühl, dass es klassische Befehle sind, weil klassische Befehle ja immer auch einen akustischen Anteil haben. Man muss sozusagen die affektive, beziehungsweise im Fall des Befehls auch die direkte Synchronisation zum Handeln hin, die muss man ja sozusagen fast automatisiert haben. Und eben diese Aha-Regeln und die 3G-Regeln, die funktionieren nicht wirklich nach einer Befehlslogik, sondern sie funktionieren eher so, wie soll man sagen, fast schon in Bereiche des Unbewussten hineinreichen, wie eine rote Ampel. Ampeln sind ja eigentlich auch Instrumente zum Befehlen. Das heißt, eigentlich könnte man sich Ampeln vorstellen, die, wenn sie akustisch funktionieren würden, einem sagen, jetzt kannst du gehen, jetzt musst du stehen bleiben, jetzt kannst du vielleicht gehen oder so, wenn es gelb wird. Und das funktioniert unterhalb der Ebene, auf der normalerweise Befehle funktionieren, fast bis ins Unbewusste hinein und wird auch dann nicht als ein massiver Eingriff in meine staatsbürgerliche Freiheit empfunden. Von daher denke ich, das ist ein interessanter Effekt, der da entsteht und beobachtet werden kann. Und eigentlich hat er funktioniert. Bei aller Kritik, die man daran verwenden kann, kann man sagen, eigentlich hat das doch viel besser funktioniert, als das normalerweise in so Großgesellschaften mit mehr als 80 Millionen Bürgerinnen und Bürgern als Teilhabern funktionieren kann.
Frau Frevert, bitte. Ja.
Ich wollte eigentlich daran anknüpfen und mich fragen oder uns fragen, ob das nicht auch deshalb funktioniert hat, weil diese Regeln, diese neuen Regeln, A oder G, uns in einer Weise verständlich gemacht worden sind, dass sie unmittelbar sich bezogen auf die Gefahrenlage, die uns nun auch in diesen Balkendiagrammen der Tagesschau jeden Abend ins Wohnzimmer geflattert ist. Und das ist ja auch ein neues Kommunikationsmittel, was diese Krise sehr stark unterscheidet von, sagen wir mal, wieder einer Situation vor 100 Jahren mit einer Epidemie oder 130 Jahren, wo die Bürokratie, wo der Staat auch noch ganz anders sozusagen obrigkeitsstaatlich funktioniert hat und nicht erklärt hat und nicht transparent gemacht hat, sondern befohlen hat. Diese Art von Befehlen, glaube ich, würden wir uns als Bürgerinnen und Bürger heute nicht mehr gefallen lassen. Aber diese andere Form der vertrauensbasierten Kommunikation, die ich zumindest so wahrgenommen habe von meiner Regierung, die mich da nicht überfordert hat, die mich nicht wahnsinnig kujoniert hat, sondern mir erklärt hat, was passiert, wenn ich diese Regeln nicht befolge? Das hat mir eingeleuchtet und dann befolge ich die auch. Und das ist sozusagen, gehört auch zu diesem Thema Eigenverantwortung stärken. Zugleich haben wir Untersuchungen, dass Menschen dann, wenn diese Regeln sehr klar formuliert sind und auch mit Sanktionen verbunden sind, eher bereit sind, diese Regeln zu befolgen, als wenn sie gänzlich in die Eigenmacht des Einzelnen gestellt werden. Also da gab es Umfragen, wenn sie jetzt einfach nur von sich aus Maske tragen würden, würden sie das tun. Wenn sie dazu gezwungen sind, Maske zu tragen, würden sie es tun. Und da war doch der Anteil derjenigen, die gesagt haben, ich tue es, bei denen, die sagen, verbotsbewehrt, sanktionsbewehrt waren, sehr viel höher.
Das ist ziemlich genau das Gegenteil, Herr Nassé, was Sie anfangs gesagt haben. Sie haben gesagt, die Einsicht in die Notwendigkeit, auf die kann man eigentlich gar nicht setzen in dieser Pandemie, wenn man Verhalten gesellschaftlich steuert. Und Sie haben auch mal gesagt, der harte Lockdown im Dezember sei eine Reaktion auf untaugliche Formen der Selbstregierung und der Selbstdisziplinierung gewesen. Also wie gut klappt das denn nun tatsächlich mit der Eigenverantwortung?
Ja, mir sind die Beschreibungen bis jetzt auch ein bisschen zu, wie soll ich sagen, harmonistisch. Also das mag in vielen Milieus genau das sein, was so stattgefunden hat, aber in manchen anderen durchaus auch nicht. Und die entscheidende Unterscheidung ist die, in welcher Infektionslage das Ganze stattfindet. Im ersten Lockdown gab es so gut wie gar keine Abweichung. Im letzten Sommer gab es so riesengroße Schwierigkeiten. Es ist nicht gelungen, im Frühherbst bereits die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass da im Herbst etwas kommen wird, weder auf politischer Ebene noch im Alltag wollten die Leute das eigentlich wissen. Und dann gab es durchaus Regeln, die sanktionsbewehrt waren. Spannenderweise in den Phasen, in denen das Infektionsgeschehen wieder stärker war, war die Bereitschaft der Bevölkerung, zumindest in den empirischen Umfrageuntersuchungen, noch weitgehender als das, was die Politik eigentlich gemacht hat. Aber man hat doch nicht das Gefühl gehabt, dass das von selbst gegangen wäre. Solche sanktionsbewehrten Regeln haben ja zwei Funktionen. Zum einen diejenigen, die nicht wollen, zu überreden, es doch zu tun. Und zum anderen diejenigen, die wollen, wie soll man sagen, eine Möglichkeit der Gesichtswahrung zu ermöglichen und nicht so dazustehen, als sei man Panikmache oder etwas Ähnliches. Also ich glaube, dass die Gemengelage schon erheblich komplexer war, als nur zu sagen, die Menschen haben das weitgehend mitgemacht. Ich würde durchaus zustimmen, dass diese Form vergleichsweise gut funktioniert hat. Was so gut wie gar nicht funktioniert hat, ist in den Phasen der Pandemie, in denen die Maßzahlen relativ niedrig waren, zu sensibilisieren wieder für neue Regelungen. Das hat man tatsächlich im letzten Herbst gesehen. Und das ist ja auch in den eher halbherzigen Maßnahmen, man könnte sagen seit Weihnachten, durchaus auch zu beobachten gewesen. Das ist vor allem ein politisches Versagen gewesen, Ziele genau zu formulieren, was man eigentlich mit den Maßnahmen erreichen soll oder nicht. Wenn wir jetzt nur über Masken tragen und ein bisschen Abstand halten, reden, da muss man sagen, das hat in der Tat viel, viel besser geklappt als die veröffentlichte Meinung, vor allem die sehr interessierte veröffentlichte Meinung in Deutschland, das imaginiert hat. Also natürlich haben viele Presseorgane, wir wissen alle, von wem die Rede ist, sehr davon profitiert, hier Polarisierungen vorzunehmen, die zum Teil im Alltag gar nicht so richtig zu beobachten waren.
Im Grunde genommen sprechen wir jetzt die ganze Zeit schon über die drei Modelle, die der Soziologe und Theoretiker Michel Foucault einmal vorgeschlagen hat und vorgestellt hat, um eine Pandemie oder eine Seuche zu bekämpfen. Das ist das Lepra-Modell, das Pestmodell und das Pockenmodell. In ganz kurzen Zügen beruht das Lepra-Modell darauf, dass man die Kranken dauerhaft ausschließt. Man sieht es in mittelalterlichen Stadtmodellen, zum Beispiel an den Siechenhäusern vor den Stadtmauern, vor den Toren der Stadt. Dann gibt es das Pestmodell, Vorbild Venedig. 40 giorni mussten die Einreisenden auf der Insel Lazzaretto Nuovo verbringen, 40 Tage Quarantäne auf Französisch. Das war notwendig. Das ist das Modell Lockdown, das auch jetzt in einem 14-Tage-Rhythmus eher praktiziert wird. Dann gibt es das Pockenmodell. Da wird niemand isoliert, da wird geimpft gegen die Pocken. Und dann wird von allen ein disziplinierter Umgang mit den Risiken verlangt. Herr Macho, welches Modell soll man favorisieren für die Demokratie?
Na, natürlich ist uns allen das Pockenmodell das sympathischste, das ist ja gar keine Frage, und das Lepra-Modell ist uns in gewisser Hinsicht das fernste. Allerdings sind es halt auch verschiedene Krankheiten, die man im Auge haben muss. Und deshalb betone ich auch immer wieder so gern, dass man tatsächlich eben nur ein bisschen in die Geschichte der Seuchen und der Pandemien gucken muss, um zu sehen, wie ungeheuer erfolgreich eigentlich diese Situation bewältigt worden ist. Ich weiß, dass das auch die Medien und viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch ein bisschen anders sehen. Ich finde es aber auch ganz wichtig, mal zu sagen, das war ein Experiment, wo man sicher viel ausprobiert hat und manches hat man dann wieder verworfen und anders gemacht, aber es war schon großartig. Denkt man mal zurück an die schlichten Erfahrungen mit der spanischen Grippe vor etwas mehr als 100 Jahren, wo man nicht mal ganz genau weiß, wie viele Menschen dann gestorben sind, aber mindestens 20 Millionen und vielleicht sogar bis zu 80 oder 100 Millionen Menschen. Und zwar innerhalb ganz kurzer Zeit. Und wenn man das nun vergleicht mit den 40 Millionen, die während des gesamten Ersten Weltkriegs gestorben sind, dann kriegt man ein Gefühl für die Größenordnung. Oder man denke, auch relativ schlicht, weil viel näher an die AIDS-Epidemie. Im Fall von AIDS haben wir nach wie vor keine Impfung. Es hat dann doch 10 Jahre, nachdem die WHO AIDS als Pandemie anerkannt hatte, noch 10 Jahre gedauert, bis man wirklich genau wusste, wie diese viralen Übertragungswege funktionieren, was das für ein System ist, was man dagegen vielleicht tun kann. Und es hat noch länger gedauert, bis man wenigstens Medikamente hatte, mit denen man das Überleben der Menschen halbwegs sichern konnte. Und es gibt immer noch viele Länder, in denen die AIDS-Pandemie wütet und die Todeszahlen sind insgesamt immer noch horrend hoch, wenn man sie anschaut, allerdings eben bezogen schon auf insgesamt 4 Jahrzehnte. Von daher gesehen war nicht nur die Wissenschaft selber außerordentlich erfolgreich, auch wenn man in der öffentlichen Wahrnehmung das Gefühl hatte, die widersprechen einander dauernd. Und man dann immer wieder mal sagen würde, ja, das ist Wissenschaft im Unterschied zur Religion. In der Wissenschaft gibt es viele Meinungen und man widerspricht sich und man streitet. Und das ist im Prinzip eigentlich gut so. Und dann gab es halt viele versuchte Regeln und Maßnahmen. Und da hat man viel ausprobiert. Da gab es noch Elemente des Pestmodells mit der Quarantäne, aber doch nicht so aggressiv, wie es eben in Venedig praktiziert worden ist. Auch nicht so aggressiv, wie es etwa José Saramago in seinem großartigen Roman über die Stadt der Blinden beschrieben hat, wo die eben dann wirklich auch ganz brutal kaserniert werden. Und die sind dann obendrein noch blind. Bei ihm ist die Blindheit in dem Roman eben ein pandemisches Ereignis, das ganz plötzlich eintritt. Das heißt, von einer Sekunde auf die nächste sieht man nichts mehr. Da gibt es eben diese Elemente des Pestmodells. Und natürlich versuchen wir es am ehesten immer noch mit dem Pockenmodell, impfen so schnell es geht. Und auch da gibt es natürlich genügend Epidemiologen und Virologen, die sagen, eigentlich ist nicht so klug, in eine Pandemie hineinzuimpfen, weil man damit das Tempo der Mutationen beschleunigt. Das leuchtet auch evolutionstheoretisch sofort ein. Nur, was soll man machen? Es ist dann nach Abwägung aller Möglichkeiten dann doch noch immer die vernünftigste Strategie, immer mit der Hoffnung, dass vielleicht die eine oder andere Mutation, die vielleicht gefährlicher ist, auch mit den bestehenden Impfungen schon besser kontrolliert werden kann und sonst halt Impfmodell. Das ist das, was wir machen und ja.
Und auf der Verhaltensebene ist das ja ganz stark dann geprägt von Selbststeuerung, Eigenverantwortung. Man braucht auch eine rationale Einsicht in die Abläufe, um sie dann befolgen zu können. Und da frage ich mich, Frau Frevert, wie sehr wir da aber auch von Dingen gesteuert werden, die vielleicht gar nicht rational sind. Armin Assé hat in diesem SWR2-Forum ganz zu Beginn die Gewohnheiten ins Spiel gebracht, die uns ja auch mal dazwischen kommen können. Es können aber auch Gefühle sein. Sie haben anfangs das Vertrauen angesprochen. Man könnte auch das Misstrauen nennen, zum Beispiel das Misstrauen in die Selbststeuerungsmöglichkeiten anderer. Wie sehr prägen uns dabei Gefühle, wenn wir das Pockenmodell der Eigenverantwortung favorisieren?
Also wenn man es jetzt empirisch in Bezug auf diese letzte Krise mal Revue passieren lässt, ist es ja so gewesen, dass am Anfang, als wir noch gar keine Impfung, zumindest in unserem Horizont noch gar nicht aufschien, dass wir da sehr stark auf den Staat geguckt haben und auch mit relativ starkem Vertrauen in die Steuerungsfähigkeit des Staates aufgetreten sind als Bürger. Und zwar so, dass wir vom Staat jetzt nicht unbedingt das Ende der Krise erwartet haben, aber zumindest eine Art Dirigismus, eine Art Lenkung, eine Leitung durch diese Krise. Wir konnten uns diese Regeln nicht selber setzen, sondern wir haben sie vom Staat, der von Experten in der Wissenschaft beraten worden ist, erwartet und auch von zentraler Stelle gewünscht. Und das hat ja am Anfang auch sehr gut funktioniert. Von daher ein großer Vertrauensvorschuss, aber auch, das haben ja alle Umfragen dann auch eigentlich fast bis heute bestätigt, dass von diesem Vertrauensvorschuss auch noch sehr viel übrig geblieben ist, weil man letztendlich trotz aller Enttäuschung, trotz aller Dinge, die man einander verzeihen muss, wie Thomas Machow das gesagt hat, relativ gut durch diese Krise auch gekommen sind. Also auch Solidarität ist ja ein emotional unterfüttertes Verhalten, was darauf beruht, dass ich mit meinem Nächsten oder auch mit meinem Fernsten dessen Interessen teile, auch Besorgnisse teile und etwas tun möchte, damit es uns allen besser geht.
Das ist eigentlich Fernstenliebe, wie Nietzsche im Zarathustra schreibt, ne?
Ja, aber auch natürlich nicht nur Liebe, sondern ein aktives, also Solidarität hat was mit aktivem Eintreten zu tun. Also ich kann nicht solidarisch sein, hat man zwar in der Studentenbewegung früher mal so gesagt, ich bin solidarisch mit allen unterdrückten Völkern und habe mich zurückgelehnt und meinen Marx weitergelesen. Das ist eigentlich nicht Solidarität, sondern Solidarität ist, wenn ich was dafür tue. Ja, in dem Sinne opfere oder spende, sagen wir es positiv, spende, Zeit spende, Geld spende, Aufmerksamkeit spende, also ich mache irgendwas.
Beruht aber auch auf einem Gefühl, in dem Fall ganz simpel Mitgefühl, nicht?
Es beruht auch auf einem Gefühl von Verbundenheit. Also man kann das ganz positiv sagen und sagen, ich bin empathisch, der andere ist mir ganz viel wert. Aber ich weiß natürlich auch, dass ich auch auf den anderen angewiesen bin. Das ist ja nicht nur ich, die etwas gebe, sondern ich nehme auch etwas. Und diese neue Form der Verbundenheit, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, finde ich eine ganz großartige eigentlich Errungenschaft dieser Krise. Der sich aber nicht alle teilhaftig fühlen. Das kann man wahrscheinlich in einer Gesellschaft, vor allen Dingen auch in einer so diversen Gesellschaft wie der unsrigen, die sich auch weitgehend daran gewöhnt hat, ohne Regeln oder auch durch Missachtung von Regeln zu funktionieren, nicht unbedingt erwarten. Aber es setzt doch Erwartungen frei und es stellt auch uns alle und diese Gesellschaft vor eine große Herausforderung, wie wir in Zukunft damit umgehen. Denn es gab doch im mittleren Bereich unter den Selbstständigen viele Existenzen, die dran glauben mussten oder die Mühe haben, sich jetzt sozusagen an ihr altes Lebensmodell wieder heranzutasten und auch dafür weiterhin ein Auge zu haben, ein Ohr zu haben und nicht nur durch Finanzhilfen des Bundes, die sowieso nicht so richtig gut zu fließen scheinen, sondern auch durch eine tätige Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger. Das wird eine Herausforderung bleiben.
Ich möchte mal auf das Pockenmodell bzw. das Prinzip der Eigenverantwortung zu sprechen kommen. Herr Nassé, Sie haben, das ist mein Eindruck, dieses Pockenmodell der Eigenverantwortung eindeutig favorisiert, aber auch gesagt, das klappt eigentlich gar nicht so richtig gut, zumindest nicht so, wie man es sich hätte wünschen mögen. Sind Sie enttäuscht? Ist das vielleicht auch ein Gefühl in dieser Krise?
Ich glaube, favorisieren ist nicht das richtige Wort. Also wir haben doch darum gerungen, dass wir möglichst zu direktive Maßnahmen vermeiden können. Und dann muss man auf Eigenverantwortung setzen. Mich hat eher empirisch interessiert, wo das funktioniert mit der Eigenverantwortung. Also wenn man sich zum Beispiel ansieht, dass es in organisierten Zusammenhängen ganz gut funktioniert hat, in Unternehmen, an Arbeitsplätzen, zum Teil in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo das Verhalten der Menschen ja durch eine Regelhaftigkeit bestimmt wird, die eben organisierbar ist und eine erwartbare Form des Verhaltens da ist. Man konnte empirisch sehen, schon in den Momenten, in denen die Aufmerksamkeitsspannung des Organisierbaren verschwunden ist, etwa in Pausen, man konnte das in Supermärkten sehr schön beobachten, dass die Menschen, die dort gearbeitet haben, sich an alle Regeln gehalten haben und sich dann zusammen nach draußen gesetzt haben und eine Zigarette geraucht haben und die Köpfe zusammengesteckt. Und das sage ich überhaupt nicht mit irgendeiner Anklage. Das ist ja ein Hinweis darauf, dass das Verhalten der Menschen viel habitualisierter ist, als wir denken und viel weniger durch die kognitive Repräsentation von Regeln bestimmt wird. Und da spielen Emotionen eine Rolle, da spielt Anerkennung eine Rolle, da spielt übrigens auch eingeübtes Verhalten eine Rolle. Also für mich war die merkwürdigste Situation in der gesamten Krise, als ich mit meiner Frau im ersten Lockdown einkaufen war und wir alle geradezu neurotisch uns aus dem Weg gegangen sind, ich auf dem Rückweg ihr auch aus dem Weg gegangen bin, weil ich das inzwischen habitualisiert habe und sie hat mich angeguckt, als wäre ich verrückt und ich habe es dann inzwischen auch gedacht, dass es wohl so sei. Aber das ist ja ein Hinweis darauf, dass wir auch dieses richtige Verhalten habitualisieren müssen. Also ich würde als Soziologe sagen, dass unser Verhalten viel träger ist, als es unsere oftmals auch akademischen, gut begründeten Verhaltensstandards nahelegen. Das ist das, was mich interessiert hat. Und dann eben die Frage, wann kann man auf Eigenverantwortung wirklich setzen? Wann muss man drastischere Maßnahmen haben? Also ich würde keins von beiden präferieren. Ich würde sagen, es wäre toll gewesen, wenn das mit der Eigenverantwortung und etwas mehr Solidarität funktioniert hätte. Aufs Ganze gesprochen muss man sagen, zum Ende des letzten Jahres hatten wir 28.000 Tote in Deutschland zu beklagen. Inzwischen sind wir bei über 90.000. Man muss sich fragen, warum es nach so viel Erfahrung eigentlich nicht gelungen ist, die ältere Generation, die ja stark davon betroffen war, wirklich zu schützen, obwohl wir viel mehr wussten. Das muss man tatsächlich empirisch aufarbeiten, woran das eigentlich liegt. Das wissen wir immer noch nicht so ganz genau.
Und da spielen Gewohnheiten eine wichtige Rolle, die schwer zu durchbrechen sind? Der Habitus, ja, gemeinsam eine Zigarette zu rauchen, dann doch irgendwie näher zu sein?
Ja, das ist natürlich etwas, was erwartbar durchaus auch ist, wenn man sich ein bisschen auskennt damit, dass Verhalten und Handeln eben nicht wie so in analytischen Modellen immer nur gut begründet ist und Gründe abgearbeitet werden, dann kann man das erwarten. Aber interessant ist ja, dass auch in den organisierten Zusammenhängen das bisweilen zum Teil nicht gelungen ist. Und das liegt vielleicht auch daran, dass wir es dann nicht geschafft haben, an den richtigen Stellen die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeitsspanne tatsächlich stark zu machen. Wir sind doch jetzt gerade auch in der Situation, dass wir mit sehr, sehr niedrigen Inzidenzen in einer hervorragenden Situation keineswegs aus dem Schneider sind und es uns auch politisch schwerfällt, tatsächlich das Thema so stark zu halten, dass wir auch wieder reagieren können, wenn es notwendig ist. Das sind tatsächlich Dimensionen, die mit der Trägheit dieser Gesellschaft zu tun haben und die natürlich auch mit politischen Fragen zu tun haben. Im Moment kann man vielleicht mit drastischeren Sätzen politisch keinen Blumentopf gewinnen. Wenn man einen Blumentopf wieder damit gewinnen kann, dann sind wir wieder in einer schwierigeren Lage. Das ist keine gute Ausgangslage. Insofern würde ich tatsächlich sagen, ist vieles gescheitert, obwohl Thomas Macho hat darauf hingewiesen, im Großen und Ganzen das eigentlich ganz gut gelaufen ist. Ich glaube, wir haben eine Menge aufzuarbeiten darüber, an welchen Stellen eigentlich die Verhaltensstandards nicht so funktioniert haben, damit wir besser aus der Situation kommen.
Herr Macho, haben Sie eine Antwort auf die Frage von Nasseh, warum das nicht so gut geklappt hat, die Hochbetagten vor allem zu schützen? Das kann man aus vielen Statistiken mittlerweile sehen. 85 plus, 90 plus, das sind die Gruppen in der Gesellschaft, die Alterskohorten, die im November, Dezember sehr stark gelitten haben unter der Krise, während des Teil-Lockdowns oder des dann härteren Lockdowns alle anderen Zahlen relativ stabil geblieben sind. Haben Sie eine Antwort?
Also ich glaube, dass diese Neujustierung der Habitualisierung, diese Analyse teile ich ja durchaus, dass die auch erstaunlich erfolgreich war. Mir sind ähnliche Dinge passiert, wie die Herr Nasseh mit seiner Frau erlebt hat. Und ich habe es auch selbst in den Supermärkten so erlebt, dass zum Beispiel Abstand, Maske tragen und so weiter, das hat eigentlich sehr viel perfekter funktioniert, als ich das erwartet hätte. Warum die Alten, das hat natürlich viele, viele Gründe und die muss man tatsächlich aufarbeiten, aber weniger im Sinne der Suche nach den Schuldigen, sondern es gab halt Situationen, ich habe auch eine ganze Reihe von Freunden verloren und tatsächlich zwei Freunde in den 70ern, die eben etwas, was einem im Alter mal passieren kann, zum Beispiel einen Sturz erleiden und dann muss geröntgt werden in der Klinik, um zu gucken, ob nicht vielleicht doch was gebrochen ist oder irgendein gröberes Problem besteht. Das passiert, dort haben sie sich dann angesteckt mit Covid. Wie das funktioniert, weiß niemand, weil natürlich alle auch im Spital erst recht unentwegt die AHA-Regeln praktiziert haben. Aber gut, da gibt es natürlich Lücken. Und dann daran gestorben. Das hat mir immer furchtbar wehgetan, weil man immer so das Gefühl hat, das ist so ein sinnloser Tod. Auf der anderen Seite habe ich mir auch gesagt, na gut, in gewisser Hinsicht ist für uns alle der Tod immer auch was Sinnloses und gleichzeitig etwas, was unmittelbar zum Leben dazugehört. Und wir haben zumindest zwei Dinge in der Zeit dieser Pandemie gelernt, nämlich einerseits, dass wir alle sterbliche Wesen sind und das miteinander teilen und andererseits, dass aber gerade unter dieser Voraussetzung viele, viele Ungleichheiten auftreten, an deren Reduktion wird zwingend arbeiten müssen und das wird auch kommen, denke ich.
Wenn wir nochmal auf das Verhalten schauen, Frau Frevert, auch wie es Herr Macho jetzt gerade beschrieben hat und vorhin Armin Nasseh in diesem SWR2-Forum, kann man ja auch die Frage stellen, welche Rolle die Sozialkontrolle spielt. Also nicht nur die Regeln, die zum Beispiel staatlicherseits erlassen werden und dann eingehalten oder besser eingehalten oder schlechter eingehalten werden, sondern auch das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger untereinander. Auch eine gewisse Sozialkontrolle könnte ja da möglich sein, bis hin zur Beschämung oder was man auf Englisch das Social Shaming nennt, also jemanden darauf hinzuweisen und das vielleicht so zu tun, dass jemand dann quasi am Pranger steht, um die richtigen Regeln einzuhalten. Welche Rolle hat das gespielt bei der, ich sage das Wort nochmal, weil es bei uns im Titel steht, bei der Disziplinierung?
Das ging ja auch schon in der ersten Phase Anfang letzten Jahres ziemlich hart zur Sache. Auch übrigens längst nicht nur bei uns, sondern in anderen Ländern, also auch angelsächsischen Ländern, die eigentlich eine stärkere liberale Tradition haben als Deutschland, wo das auch den Leuten dort besonders aufgefallen ist, dass es dieses Fingerpointing gab. Also der eine verhält sich eben nicht regelkonform und jeder fühlt sich dann auch bemüßigt, gerade weil das eigene Wohlsein, die eigene Unversehrtheit auf dem Spiel steht, dann auch diese Person darauf hinzuweisen, möglicherweise sogar anzuzeigen, zu sagen, hier, guck mal, der Mensch muss zur Rechenschaft gezogen werden und umerzogen werden. Der tut das nicht so, wie wir alle das tun. Also diese Haltung war sehr verbreitet. Ich habe selber auch bei mir solche Wünsche entdeckt, dass ich Menschen darauf hinweisen wollte, die sich dann nicht ganz so verhalten haben, wie ich mir das gewünscht habe. Da hat man dann so seine Erfahrung gemacht. Erstmal die Erfahrung, der Ton macht die Musik. Also wie sage ich es eigentlich? Sage ich es freundlich? Sage ich es von oben herab? Sage ich selbstgerecht? Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass ich auch nicht immer mich hundertprozentig verhalten habe und habe dann diese Neigung zur Selbstgerechtigkeit radikal abgeschüttet. Aspekt.
Frau Fühler, darf ich ein Beispiel nennen aus dieser vielleicht auch früheren Corona-Zeit? Ein Beispiel, das auch sehr stark durch die Medien ging damals, spielt in Brandenburg im Landkreis Neuruppin. Da war eine Zeit lang verboten, von der Autobahn abzufahren, wenn man nicht das Nummernschild des Landkreises Neuruppin an der Stoßstange hat. Das richtete sich gegen alle Berlinerinnen und Berliner, also zum Beispiel vielleicht gegen Sie. Falls Sie ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung im Landkreis Neuruppin haben sollten, die Berliner sollten nicht aus der Stadt flüchten, um sich dann auf dem Land zurückzuziehen in ihre Ferienhäuser. Viele haben es doch gemacht, sind quasi illegal eingereist in den Landkreis Neuruppin, haben dann die Vorhänge zugezogen oder die Rollläden runtergelassen. Das haben die Nachbarn natürlich mitgekriegt. Und jetzt, was würden Sie vorschlagen? Wie verhält man sich dann?
Ich habe das in der Tat am eigenen Leib erfahren, allerdings nicht in Brandenburg, sondern in Mecklenburg-Vorpommern und auch nicht nur in der ersten Phase des Lockdowns, sondern Mecklenburg-Vorpommern hat sich ja immer wieder vollkommen abgeriegelt, auch für Menschen, die dort sozusagen ihre Zweitwohnsitze hatten und da zum Teil ja auch gearbeitet haben, dass da eine sehr, sehr starke Sozialkontrolle stattgefunden hat. Ich würde sogar fast sagen, je kleiner eine Kommune ist, desto größer ist diese Sozialkontrolle untereinander, aber dann vor allen Dingen natürlich auch gegenüber Fremden und in der Stadt, das weiß man auch schon seit dem 18. Jahrhundert, ist sozusagen die Anonymität dann doch größer und auch die Toleranz, dass man weiß, man macht selber auch nicht immer alles richtig und man wird niemanden jetzt sofort dafür an den Pranger stellen. Aber es hat sich ein Stück weit doch geändert in dieser Corona-Zeit. Einfach deshalb, weil auf einmal das Fehlverhalten oder das nicht konforme Verhalten des anderen als Gefährdung meiner eigenen Unversehrtheit, meiner eigenen Gesundheit wahrgenommen worden ist. Und da Gesundheit, das muss man vielleicht auch nochmal in Erinnerung rufen gegenüber, sagen wir mal, der spanischen Grippe von vor 100 Jahren, da Gesundheit und ein langes, gesundes, möglichst gesundes Leben in unserem Wunschkonzert an allererster Stelle stehen und wir uns eigentlich auch gar nichts anderes mehr vorstellen können. Also Stichwort Habitualisierung, wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass wir mittlerweile 90 werden, dass wir die beste medizinische Versorgung bekommen, die man sich überhaupt denken kann, dass für alles gesorgt wird. Und wenn das auf einmal in Gefahr ist, dann verlieren wir auch ein Stück weit die Gelassenheit und auch die, würde ich sagen, die zivilisatorischen Errungenschaften, die Kultiviertheit, die Toleranz, den Respekt voreinander, den wir uns auch eingeübt haben. Und auch diese Bruchlinien, denke ich, waren in dieser und sind in der heutigen Situation durchaus sichtbar.
Aber das ist ja nun sehr unterschiedlich wahrgenommen worden während dieser Pandemie bisher. Was ist das Notwendige und was ist das vielleicht eher nicht so Notwendige? Da gab es sehr viele unterschiedliche Einstellungen dazu. Nehmen wir das Beispiel der Nachbarn, die ein Ferienhaus haben aus Berlin, quasi illegal eingereist sind, gegen Regeln verstoßen haben, Verbote missachtet haben. Sie sehen das und haben das Gefühl, die gefährden damit Leute.
Ich meine, das gibt's ja nicht nur in der Pandemie, diese Frage, ja, der sozialen Kontrolle. Also soziale Kontrolle hat ja zwei Möglichkeiten. Sie kann implizit und sie kann explizit funktionieren. Die implizite soziale Kontrolle merken wir meistens gar nicht. Wir verhalten uns im öffentlichen Raum oftmals anders als in der eigenen Wohnung. Das ist schon soziale Kontrolle. Die explizite, ja, die hat natürlich etwas mit einerseits Rechthaberei zu tun, also mit einer Form von selbst zugeschriebener Tugend, auf der anderen Seite dann durchaus auch etwas mit Notwendigkeiten. Und ich glaube, dass in der Pandemie jetzt deutlich geworden ist, dass viele Unsichtbarkeiten einfach sichtbar geworden sind. Wir sind meistens, wenn es zu abweichendem Verhalten in der Öffentlichkeit kommt, toleranter geworden. Ja, also man kann die Nase rümpfen und guckt dann weg und würde nicht selbstgerecht hingehen und sagen, wie die Leute sich verhalten sollen. Jetzt haben wir es mit einem Problem zu tun, das als kollektive Bedrohung angesehen wird. Also eher als Gefahr denn als Risiko, also als etwas Amorphes. Und dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass wir die Menschen darauf hinweisen. Ohnehin ist in dieser Pandemie vieles sichtbar geworden, was sonst eher latent bleibt. Zum Beispiel die Frage, wie viele Tote und Tote wir eigentlich in Kauf nehmen durch unsere soziale Praxis. Wir wissen ziemlich genau, wie viele Menschen in einem Land durch den Straßenverkehr ungefähr zu Tode kommen. Wir können versicherungsmathematisch ziemlich genau ausrechnen, welche Praktiken zu welchen Toten führen. Wir können technisch ziemlich genau ausrechnen, was eine Sicherheitstechnik kosten würde, um Tote zu vermeiden. Das ist etwas, was meistens nicht im öffentlichen Diskurs ausgehandelt wird. Und jetzt wird es im öffentlichen Diskurs ausgehandelt. Und das ist dann ein ganz anderes Forum, eine ganz andere Arena, in der das stattfindet, als das sonst der Fall ist. Deshalb stellen wir uns so komische Fragen. Und deshalb wird es wahrscheinlich auch diese Form der sozialen Kontrolle geben, die natürlich sehr stark moralisiert ist, weil es um Fragen von, haben wir am Anfang schon gehört, Leben und Tod geht.
Ich würde da gerne nochmal ansetzen, weil das Besondere an dieser Krise, was mich ehrlich gesagt gewundert hat, aber auch unglaublich glücklich gemacht hat, ist, dass wir eben nicht gerechnet haben, dass wir nicht wie noch vor 70 oder 80 Jahren in diesem Land üblich ausgerechnet haben, wie viel das Leben eines 80-Jährigen oder 90-Jährigen mit Vorerkrankungen wert ist gegenüber dem Leben eines 20-Jährigen ohne Vorerkrankung, sondern dass wir gesagt haben, als Gesellschaft gesagt haben, und darüber gab es überhaupt kein Vertun, dass wir jedes Leben retten, egal wie alt und egal wie sozusagen wichtig, funktional wichtig für diese Gesellschaft. Und das finde ich eine große, ich habe eben von der Auflösung von zivilisatorischen Standards geredet, hier hat sich nichts aufgelöst, sondern da ist dieser Standard, der auch nicht selbstverständlich ist, der ist so stark bekräftigt worden, dass sich überhaupt keine Gegenstimmen erhoben haben.
Wie wird man sich die Geschichte dieser Viruskrise und auch die Geschichte des Verhaltens, über die wir jetzt viel gesprochen haben in diesem SWR2-Forum, einmal erzählen? Das entscheidet ja darüber, wie man die Krise insgesamt sieht und wie man sie bewertet. Herr Nessy, würden Sie sagen, dieser kollektive Umgang mit der Viruskrise ist vielleicht doch am Ende ein ganz gutes Modell für die Bewältigung weiterer Krisen, zum Beispiel der Klimakrise? Das ist in letzter Zeit oft gesagt worden, weil eine gewisse Disziplin möglich war, ein gewisser Verzicht ebenfalls, ein gewisses Durchregieren war möglich und große Summen in kurzer Zeit bereitzustellen, ist der Politik ebenfalls geglückt. Also kann man das als Blaupause nehmen für die nächste große Krise, etwa die Klimakrise?
Nein, mit Sicherheit nicht. Also die Form der Klimakrise hat eine ganz andere, auch zeitliche Form. Dies hier ist jetzt eine Kairos-Krise, wenn man so will, ein Ereignis, das vergleichsweise verschwinden wird. Hier haben wir es mit einer eher chronologischen Krise zu tun, das viel weniger mit dem individuellen Verhalten als mit Strukturen in der Gesellschaft zu tun hat. Ich glaube nicht, dass man das dafür verwenden kann. Man kann aber das als Anlass nehmen, über die Frage nachzudenken, wie wir eigentlich krisenresilienter und resistenter werden können. Dafür schon. Aber ein Modell oder eine Blaupause ist das sicher nicht.
Herr Macher, was glauben Sie, welche Geschichte werden wir uns am Ende über die Krise erzählen? Eventuell doch eine Geschichte der Stärke, weil wir eben doch größtenteils mehrheitlich solidarisch waren, das Schlimmste verhindert haben, den Zusammenbruch des Gesundheitssystems zum Beispiel?
Ja, vielleicht eine solche Geschichte der Stärke, die eben zum Beispiel auch bedeutet hat, dass für uns die Horrorvorstellung schlechthin die Praxis der Triage in Kliniken gewesen wäre. Und das ist ja Gott sei Dank fast in allen Fällen dann in Deutschland jedenfalls vermieden worden, international gesehen keineswegs. Also es wird schon eine Geschichte der Stärke sein. Und ich wünsche mir eben auch nicht, dass es eine Blaupause wird, sondern ich reite ja immer jetzt so gern auf diesem Begriff des Experiments herum, wo man was ausprobiert, wo man was versucht. Und auch dann, wenn es schief geht, zugibt, okay, das hat nicht funktioniert und daraus zu lernen versucht. Und wenn man diesen Zugang zu so etwas wie großen Sozialexperimenten gewinnt und da wiederum ein Stück Kreativität entwickeln kann, dann bin ich ziemlich sicher, dass man aus Krisen, wie wir sie jetzt erlebt haben oder eben immer noch erleben, auch was für künftige Krisen lernen wird können. Und auch Vertrauen wird gewinnen können darin, wie man solche Krisen bewältigen und managen kann.
Frau Frevert, Sie leiten einen Forschungsbereich, der trägt die Geschichte der Gefühle im Titel. Was glauben Sie, welche Geschichte wird man sich über die Krise erzählen, vielleicht auch welche Geschichte der Gefühle?
Es wird sicherlich eine Geschichte der gemischten Gefühle sein, wie übrigens fast immer im Leben. Aber ich denke, wir können eine Geschichte erzählen, wenn man die jetzt sozusagen national erzählen möchte, wie sich doch eine Nation, die vor 100 Jahren noch als obrigkeitstreu, als extrem am Bändel eines starken Staates läuft, starker Figuren läuft, wie die sich davon sehr, sehr sichtbar emanzipiert hat, wie sie ihre Freiheitsrechte bewahrt, zugleich aber durchaus dann, wenn man ihr in einer die Mündigkeit betonenden Art und Weise entgegenkommt oder gegenüberstellt, durchaus einsichtig ist und diese Dinge, die notwendig sind, dann auch wirklich tut. Was ganz wichtig sein wird, ist, was wir aus dieser Krise wirklich lernen, beziehungsweise jetzt nicht so abstrakt lernen, sondern wie wir genau das Fazit ziehen, was ist eigentlich gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und welche Institutionen müssen wir erhalten, beziehungsweise stärken in unserer Gesellschaft, um für weitere Krisen, aber auch für den Normalbetrieb weiter gerüstet zu sein. Also dieses Kaputtsparen oder auch die Privatisierung von Gesundheitsleistungen, das Abschmelzen von Gesundheitsämtern, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Auf diesem Weg dürfen wir nicht weitermachen, sonst sind wir für die nächste Krise, die garantiert kommen wird, denkbar schlecht gerüstet.
Das scheint mir ein Thema für ein nächstes SWR2-Forum zu sein. In diesem haben diskutiert die Historikerin Ute Frevert, der Kulturwissenschaftler Thomas Macher und der Soziologe Armin Nassee unter dem Titel Zusammenreißen, Disziplin und Gehorsam in Zeiten von Corona. Eine Sendung in Kooperation mit den 21. Internationalen Schillertagen, in diesem Jahr als digitales Festival am Nationaltheater in Mannheim. Vielen Dank in die Runde, dass Sie diskutiert haben. Mein Name ist Dietrich Brandt. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.